von Zeit zu Zeit mit Jan
und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
Pfui, Desart. Ich will nicht sagen eine unterschätzte Band. Es ist nämlich eine sehr geschätzte Band von den richtigen Leuten. Sie ist nur nicht allzu bekannt.
Ich glaube schon, sie ist in ihrer Zeit, war sie bekannt, wenn auch jetzt nur durch Erlangen und Könige mit Rädern unten dran, aber hat eben darauf. Ich weiß ja, du stehst ein bisschen mit Max Gold auf dem Kriegsfuß, sagt man das so?
Ja, das kann man so sagen.
Seitdem er dich von deinem angestammten Platz vertrieben hat.
Er meinte ja, ich hätte ihn von seinem angestammten Platz vertrieben.
Ja,
ja. Ärger mit Prominenten, das ist der Titel meiner Autobiografie.
Hast du noch mehr Ärger mit Prominenten gehabt?
Ja, diversen.
Max Gold offenbar besonders.
Ja, er hat mich vor dem ganzen Saal desavouiert. Ne? Schorsch Kamerun schuldet mir nur eine CD. Das ist dagegen lässlich.
Das ist vertretbar, ja.
Ja.
Welche CD ist es denn das?
Das war die dritte goldene Zitronen-CD.
Kampfstern Mallorca dockt an?
Nee, das müsste ja die erste gewesen sein.
Ach Mist, das war die erste. War das?
Es war die mit der chinesischen Schubkarre.
Bei der dritten denke ich an ich und Rocky Waschbär und Daniel. War das die?
Dann, das ist beides auf Porsche Genscher Hallo HSV.
Nein. Auf Porsche Genscher Hallo HSV sind, das ist ganz sicher eine davor. Das ist nämlich Porsche Genscher Hallo HSV.
Ja, da ist aber mehr als ein Lied drauf.
Ja, da ist auch noch Hallo, ich bin Rocco Schamoll. Das ist zum Beispiel Marihuana und
Freunde.
Freunde, ich habe Freunde, genau. Ist für immer Punk da drauf?
Also es war ja so, dass wir damals ja nur Kassetten hatten, ne? Und die hat man immer umgedreht. Und so wurde dann halt eine Seite Kassette, auf eine Seite Kassette passten zwei Seiten LP drauf.
Genau, meistens. Die meisten LPs waren nicht länger als 45 Minuten. Ich glaube, die haben die auch extra damals so gemacht.
Damit das auf die Kassetten passt.
Nur The Cure hatten sowas wie 50 Minuten. Das fand ich war eine Herausforderung. Dann muss ich die andere Seite so mit einer freien Auswahl von einer anderen Cure-LP bespielen.
Da fordern sie dich ja so ein bisschen zur eigenverantwortlichen Kreativität auf, ne? Nicht nur konsumieren und kopieren, auch mal selber was kuratieren, sagte dir The Cure schon in frühen Jahren.
Ja, ich habe es auch genauso vernommen.
Natürlich, ich war damals auch nicht alle Tage klar, erst recht nicht, wenn ich die goldenen Zitronen gehört habe. Und natürlich verschwimmt das alles ineinander. Ich war ja nicht so systematisch drauf wie du. Ich war ja etwas chaotischer. Und für mich gibt es die goldenen Zitronen vor der chinesischen Schubkarre und nach der chinesischen Schubkarre.
Was hast du immer mit dieser chinesischen Schubkarre? Ich verstehe das nicht.
Weil das ein scheiß Song ist. Und alle anderen Songs davor waren cool und danach waren die goldenen Zitronen quasi nicht mehr existent. Die chinesische Schubkarre war auch Major, also die hatten ein richtiges Video, ein richtig produziertes Video. Damit wollten sie, glaube ich,
zeigen, dass sie es können?
Ja, vielleicht einfach größer werden. Ne? Aber das waren auch nur die Gerüchte, die man sich damals bei uns erzählt hat.
Okay, ich kann mich nicht daran erinnern.
Und ich habe die Tour, ich habe sie, also sie haben halt durch, sind auch durch mein Heimatland getourt, durch meinen Heimatlandkreis getourt mit der chinesischen Schubkarre-Tour. Und als sie das halt den kleinen Teenie-Punks aus Dithmarschen Süd vorspielen wollten, da haben die kleinen Teenie-Punks aus Dithmarschen Süd immer nur die alten Lieder hören wollen.
Natürlich, und die goldenen Zitronen wollten immer sich wieder neu erfinden, aber ich glaube, das wollten sie mit jeder LP und später CD.
Also wie gesagt, Daniel, ob Daniel nun auf derselben LP ist wie Für immer Punk oder Rocky Waschbär oder Ein Mädchen aus Eutin, das...
Ein Mädchen aus Eutin ist noch aus Porsche Genscher Hallo HSV und dann ist das vielleicht die zweite, die ich meine und du hast recht, die mit der chinesischen, was war das?
Chinesische Schubkarre.
Ist dann die dritte. Die habe ich gar nicht mal mitgekriegt, weil ich schon bei Kampfstern Mallorca dockt an, wenn die überhaupt so hieß, bin ich schon ausgestiegen, weil ich finde die Lieder noch eingängig, aber irgendwie haben die mich nicht mehr so erreicht. Also ich kenne die bis heute und denke immer, was wollt ihr mir eigentlich damit sagen?
Ja.
Zum Beispiel ich und Rocky Waschbär so ist so ein Mitsing-Song, aber war doch schon kein Punk, also waren die Goldenen Zitronen wirklich jemals Punkrock, ist die Frage. Und die gleiche Frage würde ich eigentlich auch für die Ärzte stellen. Von Anfang an.
Ja.
Denn die Ärzte haben, ich meine, was haben die Ärzte gemacht? Punk war, drei Akkorde haben noch immer gereicht. Und was machen die Ärzte?
Die Ärzte sind viel zu begabte Musiker um drei Akkorde. Und die Goldenen Zitronen sind viel zu wenig begabte Musiker, um mit drei Akkorden was richtig Mitreißendes auf die Beine zu stellen. Die Goldenen Zitronen sind quasi Liedermacher mit sehr dadaistischen Anspruch.
Was ja durchaus mal Spaß macht.
Richtig. Und für die ist Punk halt immer, also dieses Punk, ja, wir haben Struktur und ja, wir haben Aussage, wir schraddeln nicht nur so vor uns hin, aber wir sagen halt nichts aus oder wir lassen euch raten, was wir aussagen. Wer ist denn dieser Rocky Waschbär? Also es gibt ein Lied von den Beatles, das heißt Rocky Raccoon.
Ach, das ist wieder mein fehlendes Hintergrundwissen. Okay.
Und dieses Wissen kannst du aber auch nicht bei jedem kleinen Teenie-Punk voraussetzen.
So, ist denn das Stück drauf? Auf irgendwie weißem Album oder sowas? Wo die ganzen...
das vergessene Album. Also für mich ist, wie gesagt, Kopfstern, Mallorca dockt an und Porsche Genscher Hallo HSV. Ich weiß eben mit Sicherheit, dass das Lied Porsche Genscher Hallo HSV auf Porsche Genscher Hallo HSV
ist. Das bietet sich ja aber an. Ist nicht immer so, aber in diesem Fall war es so. Ganz kurz, weil wir gerne mal zu englischen Titeln greifen. Hast du irgendeine Ahnung von diesem Stück? Rocky Raccoon?
Von den Beatles? Das war die Irre-Phase der Beatles. Das war die Strawberry Fields Forever-Phase der Beatles.
Ja.
Und was? da waren auch sehr viel Drogen im Spiel.
Das sagen die nur. Von wegen Lucy in the Sky. Ja, das wäre ja eine Abkürzung. Wer weiß. Aber waren die nicht bei irgend so einem Guru?
Ja, die waren auch bei einem Guru in Indien, ja. Und der George Harrison hat das am ernsten genommen und der hat das auch am besten vertragen, offensichtlich.
Stimmt, danach passierten Dinge, ne?
Ja, und das hat dem am besten getan. Den Beatles selbst hat das nicht sehr gut getan.
Spannend. Und dann waren sie alle über Yoko Ono irgendwie empört, selbst die Ärzte. dabei ist wahrscheinlich dieser Inder schuld, ne? Man muss mal die echten Schuldigen benennen.
Es gibt eine sehr, sehr interessante Doku. Das ist nicht mal eine Doku. Die läuft auf Disney. Oder läuft, man kann sie auf Disney sehen. Die heißt Get It On, Get Out. Ah, das weiß ich gar nicht. Jedenfalls handelt die von den Beatles. Hm. Die Beatles wollen ein Konzert machen. 2-3 Jahre vor ihrer Auflösung.
Ja.
In einem Studiokomplex, in einem großen, also ist kein richtiger Konzertsaal, ist mehr so ein Atelier. Da wollen sie ein Konzert machen und sie bereiten sich auf das Konzert vor. Das heißt, sie treffen sich jeden Tag zum Proben, haben sich schon ein Jahr nicht mehr gesehen und müssen sich neu kennenlernen quasi. Und währenddessen lassen die Leute, die das Konzert filmen sollen, schon mal die Kameras laufen.
Ist das wirklich geschehen oder ist das mehr so Mockumentary? Ja.
Nein, okay. Das ist wirklich geschehen. Da gibt's etliche Stunden Kameramaterial, wo einfach die Kamera draufhält oder 3-4 Kameras draufhalten und natürlich auch die Mikros.
Mhm.
Und da fängt man ungefiltert alles ein. Und an diese Stunden über Stunden Material, wie heißt das denn? Get Back. Genau, Get Back heißt das Ding.
Okay.
Und das ist zusammengeschnitten worden von Peter Jackson. Er hat diese Stunden über Stunden ungefiltertes Material hat er gefiltert
kuratiert.
Und hat das hintereinander kuratiert, richtig, sodass es allerdings einen Sinn ergibt. Und da sieht man man sieht eine Band von Leuten, die sich mal sehr gut verstanden, aber inzwischen etwas entfremdet haben. Man sieht da auch Yoko Ono rumsitzen und man sieht da auch Paul McCartneys Frau rumlaufen, Linda McCartney.
Mhm.
Und da macht Yoko Ono eigentlich gar keinen weiter störenden Eindruck. Also sie sitzt da rum und, also wie sie heutzutage porträtiert wird, hat sie ja nur gestört. Aber da sitzt sie eigentlich ganz artig rum und liest Zeitung. Also sie sitzt immer ein bisschen sehr eng an John Lennon und lässt ihm keinen Platz. Also das ist, wenn du mit deinen Kumpels was aushecken willst und deine Frau sitzt immer unmittelbar neben dir.
Oder auf deinem Schoß.
Oder auf deinem Schoß. Dann ist auch irgendwie nicht so frei aushecken, oder? Also so liebt man sich auch hart.
Man kann vielleicht nicht mehr die alten Zotenwitze reißen und sowas alles. Wenn Frauen dabei sind, das verändert natürlich die Situation. plötzlich fangen Männer an, sich zu benehmen. Also manchmal zumindest. Es ja, führt zu einer gewissen...
Das ist die Theorie, ja. Also,
ja doch, ich würde schon sagen, da tauchst du sozusagen bei denen wieder auf und stellst deine Freundin vor und bist ganz begeistert und hebst sie in den Himmel. Und dann kommen ja nicht die anderen an und machen irgendwelche ja, Zotenwitze oder so, die sie vielleicht früher gemacht haben. Und die zwar schlecht sind und die vielleicht auch völlig veraltet und daneben sind, aber manchmal so ein, hey, wir alten Kumpels haben es noch immer drauf, Feeling auslösen. Das geht dann natürlich alles nicht mehr und plötzlich hast du insgesamt ein gehemmtes Gefühl und sagst, naja, wir sind ja alle Profis. Oder plötzlich willst du selber was darstellen, weil deine Frau ja da sitzt und die anderen wollen was darstellen oder sind genervt, weil du was darstellst. Das kann Dinge verändern. Also das ist so jetzt so, die Frauen sind schuld, das ist natürlich Quatsch. Aber natürlich verändert jede Person, die in einen Kreis dazukommt, diesen Kreis. Und wenn diese Person gar nicht Teil des Kreises sein will, sondern nicht mal eine Konkurrenz, aber ganz einfach eine andere Rolle im Leben eines Beteiligten dieses Kreises spielt, und das ist dann mit Linda McCartney natürlich auch noch ähnlich zu werten, auch wenn die niemals als The Bad Girl so auftauchte, dann hast du natürlich einfach eine Veränderung. Und diese Veränderung, damit muss der Kreis von vorher irgendwie klarkommen.
Das ist richtig. Das ist allein schon im gesellschaftlichen Zusammenhang so. Und hier bei den vier Jungs ist es dann auch noch eine Arbeitssituation. Also sie sind nicht einfach vier Kumpels, die zusammensitzen. Sie müssen in zwei Wochen ein Konzert auf die Beine stellen und haben nicht mal genug Songs. Mhm. Also können ihre alten Songs nicht gut genug und müssen sogar noch neue Songs schreiben. So, also eine wirklich Arbeitssituation.
Ist dieses Konzert völlig in die Grütze gegangen? Das klingt nämlich
jetzt gerade so. Das hat super geklappt. Also man, weil sie eben Druck. Auch sehr gut, ja, die sind auch sehr gut kreativ geworden. Also okay. Sie werden gut kreativ miteinander. Man sieht das auch in der Doku. Sie sitzen da ja nicht nur mit ihren Frauen. Also Linda McCartney ist nicht so häufig da wie Yoko Ono. Mhm. Man sieht auch schon einen Unterschied zwischen Linda McCartney und Yoko Ono. Linda McCartney sieht einfach aus wie ein Model. Also ist richtig. Wie ein richtiges Model. So ist sie auch angezogen. Und Paul McCartney übrigens auch. Also die sind beide so total sehr poschi angezogen. Mhm. Und Yoko Ono ist halt eine Hippie-Frau. Also zwar in Schwarz, ne, aber so mit Schlaghose, klobigen Schuhen und so einem riesen Sonnenhut, so einem riesen schwarzen Sonnenhut. Mhm. So ein bisschen wie so ein pubertäres Mädchen. Ne? So Haare immer ganz im Gesicht, hinter den Haaren verstecken und zusammenkauern und Schnute ziehen. So, und da ist schon klar, dass, wenn man das so von draußen betrachtet und kommentieren soll, wer stört denn hier? Ne? Das rein visuell jeder auf Yoko Ono zeigt, das kann ich schon nachvollziehen. Also da wird ihr, glaube ich, viel Unrecht getan oder da wird sie schlimmer dargestellt, als sie war, zumindest da in dieser Documentary kann man es ja gar nicht sagen, obwohl ich sie selbstverständlich für völlig irre halte.
Für wie völlig irre, was? Also ich kenne sie viel zu wenig, sie ist später als Künstlerin primär präsent gewesen, immer mal wieder. Aber mir nicht besonders. Ich hatte mal irgendwo einen Artikel über sie gelesen und hatte nur festgestellt, dass das, was sie macht, mich jetzt zumindest in dem Kontext nicht angesprochen hat. Aber ich habe gar keine Ahnung.
Sie war schon vorher Künstlerin. Mhm. Also, sie war eine richtig bekannte, weltweit bekannte, Avantgarde muss man das wohl nennen, Künstlerin. Ja. Aktionskunst, Performance, Tonkunst, Klangkunst, Installationen, alles drum und dran. Also einmal alles. Und meiner Ansicht nach kultiviert sie dieses Kunst muss verstören. Kunst muss verstören, das kultivierte sie sehr. Das passte sehr gut in die Zeit, weil in die Zeit war noch sehr Design sehr wichtig und Aussage sehr wenig wichtig. Aber Kunst muss verstören, ja. Das sehe ich auch so. Kunst muss verstören. Aber wenn etwas nur verstört, dann ist es keine Kunst.
Dann ist es Verstörung.
Ja, also verstören kann mich auch das fünfjährige Kind vor mir beim Bäcker, was sich nicht selbstständig Brötchen aussuchen kann. Das finde ich auch verstörend.
Aber 15 Minuten an der Theke steht und dich aufhält, ja, das kann ich richtig, sehr gut verstehen.
Richtig, genau. Also das finde ich verstörend, aber dem würde ich noch lange keinen goldenen Bären verleihen.
Hat Yoko Ono einen goldenen Bären bekommen?
Also sie hat auch Videos gemacht, ja, aber nein, sie hat viele Preise bekommen, ja.
Ja,
Also sie war schon eine Künstlerin, das wollte ich sagen, on her own accord. Also auch ohne John Lennon war sie schon Künstlerin.
Oh, das erinnert mich gerade an, das ist jetzt aber eine komische Querverbindung. Ich hatte letztens die Wild Mikes. Da war unter anderem Lena das erste Mal dabei. Die Wild Mikes sind schon etliche Male zu verschiedenen Themen. Ich hatte die immer primär mit den Themen, so mit Wissenschaftsthemen und kritisches Hinterfragen von, so was auch die Hoxilla-Leute so tun. Und dann haben sie sich immer, ich glaube, initiiert von, wenn ich das richtig immer noch im Blick habe, von Tommy Krapweiß.
Mhm. Das ist der Bernd das Brot erfunden hat.
Genau, aber eben auch viele andere coole Sachen. Und Bernd das Brot ist immer so präsent. Der hat auch für RTL Samstag Nacht eine Zeit lang, glaube ich, was gemacht. Also da in der ganzen Zeit so Comedy-mäßig.
Da war aber 15, oder? Also das ist ja sehr lange her.
In der Spätphase, glaube ich. Mhm. Aber egal. Das weiß ich nicht genau. Also Bernd das Brot war schon ein Meilenstein in seinem Leben. Das muss man schon sagen.
Also Bernd das Brot ist, nicht zu vergessen, Briegel der Busch und Chili das Schaf. Also die ganze Show, tolle ja. Sachen, war
tolle
ganz,
Sachen
und, also, ja. Ganz und, großes Fernsehen, ganz und, großes Fernsehen. Ich weiß nicht, also man kann, also Bernd das Brot und tolle Sachen als Magnum Opus zu haben, das ist nicht entwürdigend, finde ich.
Absolut nicht, aber es ist natürlich ein bestimmter Fokus. Du denkst erstmal, das ist für Kinder, aber dabei ist es,
von wegen.
Das spricht aber wie gute Kindermedien, sag ich mal ganz allgemein. Das gilt für Filme und eben auch für solche speziellen Spaßformate, spricht das die ganze Familie an. Jede Generation auf ihre Weise. Und tolle Sachen war ja eine Verarschungs-Verkaufsshow, wo immer Quatsch erfunden wurde, der dann verkauft werden sollte. Und wir haben heute gerade erst, weil ich immer davon erzählt hatte, da hatte mich Holger Klein draufgebracht, der hatte nämlich in irgendeinem Kontext gesagt, wahrscheinlich in der Wochendämmerung, dieses ganze Dinner for One-Ritual, da geht er überhaupt nicht mit, das guckt er sich nie an. Er guckt immer Dinner for Brot. Und dann dachte ich, oh Mann, Dinner for Brot, das habe ich vor Jahren gesehen, das war so super. Und dann habe ich meiner Familie davon erzählt und ich habe dann nur von erzählt, weil das für mich so eine Erinnerung war und dachte so, nächstes Jahr gucken wir Dinner for Brot oder zum nächsten Jahreswechsel. Aber die waren da so heiß drauf und dann haben wir jetzt reingeguckt und es ist wirklich lustig. Also einfach nochmal Dinner for One und dann nochmal ein Spin. Also ja, das transportiert das auch sehr gut wiederum für Kinder. Das macht echt Spaß. Also
ich danke dir für den Tipp. Ich habe noch nie was davon gehört.
Das läuft also auf YouTube,
um die Ecke danke ich Holgi für den Tipp, aber jetzt danke ich dir.
Und ich habe ihm auch gedankt. Insofern, so tragen die Dinge im Internet weiter. Wo wir gerade bei Podcasts sind, ich habe eine schöne Sache mir eingerichtet. Ich habe die sogenannten Nullnummern. Es gibt ja neben den üblichen Podcasts wie wir haben unseren Feed, den wir online stellen und dann über die diversen Wege verbreiten. Ich weiß gar nicht, wo das alles ist. Apple und Spotify auf jeden Fall, aber auch noch andere Wege, wo ich das mal angemeldet habe oder die sich das gegriffen haben. Und es gibt die Podcast-Suchmaschine FYD, also FYYD. Und dort findet man nicht nur Podcasts, sondern kann sich auch anhand von bestimmten Kriterien eigene Feeds zusammenstellen. Was natürlich
das ein super sinnvoll, Feature ist.
Wenn du sagst, ich interessiere mich für, was weiß ich, agiles Projektmanagement, dann kannst du dieses Stichwort eingeben und dann kriegst du dann immer was da reingeworfen, wenn Podcasts dieses Stichwort bedienen. Und ein Kriterium, oder das ist ein Standard, der ist da einfach so mitgeliefert, das ist auch die Folgennummer und es gibt nämlich dann die Liste der Nullnummern. Das heißt, alle Podcasts, die neu anfangen, da waren wir damals auch dabei, werden völlig sozusagen, ohne dass sie was selber dafür tun müssen, in diese Liste der Nullnummern aufgenommen. Und die habe ich abonniert, um immer mal wieder was Neues zu bekommen. Und da ist immer ganz viel Quatsch dabei, muss ich sagen. Was ich tatsächlich ja suche, ich bin aus meiner Historie folge ich ja immer wieder Podcasts von alten weißen Männern, so ganz grob gesagt. Manchmal sind sie auch ein bisschen jünger. Und irgendwie fand ich das immer so ein bisschen beschränkt. Also von,
ja.
Die Podcasts sind manchmal beschränkt, aber auch meine Blickrichtung. Ich fühle mich irgendwie angesprochen, wahrscheinlich, weil wir das auch machen. Es ist so eine Nähe und es gibt auch sehr viele Podcasts von alten weißen Männern. Deswegen fallen sie einem natürlich auf. Ich hatte schon den einen oder anderen Podcast natürlich auch mit Frauen oder von Frauen. Und da auch schon ganz wunderbare Perlen entdeckt, aber so ein, gerade so ein, in Richtung Laber-Podcast habe ich noch nicht so viel gesehen, was mich angesprochen hat. Deswegen bin ich da immer ganz neugierig. Und jetzt hatte ich einen Podcast letztens gehört, der hatte so einen komischen Namen, wo ich erstmal dachte, das ist politisch. Zwei neben Olaf oder zwei bei Olaf, da dachte ich, dass es geht um unseren Kanzler.
Oder um den Schneemann von Eiskönigin.
Ja, aber es geht in Wahrheit um einen Kuschelbär, der Olaf heißt. Und das fand ich sofort sympathisch, weil ich auch mal einen Bären namens Olaf hatte. Den haben wir dann noch mit Sonnenbrille und Goldkettchen in einen Ghetto-Bären verwandelt. Das war eigentlich so ein Kissen in Bärenform. Der hatte auch keine Augen, deswegen brauchte der auch immer eine Brille, weil das sonst ein bisschen spooky aussah. Auf jeden Fall hieß der auch Olaf. Und das war für mich so erstmal so ein Hook. Und dann waren die... kamen die einfach sympathisch rüber und haben auch noch ihre Geschichte. Ist irgendwie, die kommen aus einem True Crime Podcast, der wohl auch eine gewisse Popularität hat. Wahrscheinlich ist es der Mega Burner. Ich habe ja keine Ahnung. True Crime ist ja nicht so mein Thema. Das spricht mich einfach nicht so an. Jetzt haben sie gesagt, sie wollen jetzt einfach so ein bisschen aus ihrem Leben erzählen und was die so beschäftigt. Und sie lassen immer Themen aus der Community so auswählen, schlagen ein paar Sachen vor. Und das Einstiegsthema in der Nullnummer, meistens sind Nullnummern so ein Teaser oder noch ein bisschen unbeholfen, und die stiegen gleich voll ein. Erstens 1,5 Stunden, was mir manchmal schon zu lang ist, aber ich war neugierig, und waren eben sofort gut aufgestellt. Die konnten mit der Technik umgehen und wussten einfach, wie Podcast läuft. Also nicht so wie unsere erste Folge, die wir ja jetzt im Nachgang nachmoderiert haben, um das so ein bisschen einzubetten, weil wir uns am Anfang ja auch erstmal orientieren mussten. Also da merkt
man, muss sich erstmal finden, ja.
Genau, das war und ist ja unser erster Podcast, und klar machen wir nicht mal Anfängerfehler, aber es ist einfach noch nicht so routiniert, die Sachen laufen noch nicht so rund, sowas in die Richtung. Und da war einfach schon alles sehr rund, das machte mich neugierig, was denn so Podcast-Profi-Frauen machen. Und das erste Thema, was sie wohl über ihre Insta-Community zusammengestellt hatten, wo ich immer schon dachte, Insta habe ich noch nie so mit Communities gearbeitet, aber ich bin ja auch überhaupt nicht Insta-affin. Und das Thema war Selbstliebe. Und dann dachte ich so, Selbstliebe, was ist denn das für ein Thema? Komme ich überhaupt nicht mit klar? Und habe da reingehört, weil ich neugierig war, weil ich aber auch wissen wollte, was das Thema ist. Und beim Thema muss man ja auch irgendwie problematisieren. Und da merkte ich, dass wir, würde ich dich jetzt einfach verallgemeinern und vielleicht auch andere...
Ja, mach mal. Obwohl, ich weiß sehr gut, was Selbstliebe ist, denn ich bin seit mehreren Jahrzehnten mit Frauen zusammen. Und ich weiß auch, was das Problem da sein könnte.
Es ging, glaube ich, oder anders gesagt, der Podcast dreht sich eben nicht so sehr um Selbstliebe, sondern darum, dass sich viele Menschen zu wenig selbst lieben, zu wenig schätzen, sich von anderen sagen lassen, was sie zu denken und zu tun haben.
Genau das meine ich.
Mm-hmm.
Also das,
nein, ich wollte dir nicht widersprechen.
Sich schnell verunsichern lassen, bis hin zum sogenannten Gaslighting, was ja auch etwas ist, was in erster Linie Frauen passiert. Also dieses immer unsicher sein und bin ich zu dick, die typische Frage, stellt sich kein Mann. Ne, ein Mann klopft sich morgen vom Spiegel auf den Bauch und sagt, ja, passt schon. Ne, und die Frau, die kann alles Mögliche, die ist zu dick, fühlt sich immer zu dick. Das ist so.
Aber ich glaube nicht, dass das Frauen an sich sind, sondern Frauen werden auch von der Gesellschaft so gemacht. Genauso wie Männer einfach mitbekommen, passt schon alles. Ich meine, es gibt genügend Männer, bei denen passt überhaupt nicht alles, aber die glauben das trotzdem. Also es gibt ja bevorzugt Männer. Es gibt auch Frauen, aber bevorzugt Männer mit einem ausgesprochenen Selbstwertgefühl, wo du dich fragen kannst, wo kommt das eigentlich her? Hat ja überhaupt kein Fundament. Gibt ja überhaupt keinen Grund dafür. Aber das ist einfach da.
Und also du glaubst nicht, dass das physiologisch bedingt ist. Du glaubst, dass es psychologisch bedingt. Das heißt, wenn man eine Frau genauso aufwachsen lässt wie ein Mann, dann wird sie niemals mit Puppen spielen, rosa tragen wollen und die Eiskönigin gut finden, sondern es ist genauso wahrscheinlich, dass sie mit He-Man spielt, blau trägt und Formel 1 mit dir gucken will. Während wenn du einen Jungen so aufwechseln lässt, wie er will, dann wird er nicht unbedingt Formel 1 gucken, sondern mit genau derselben Wahrscheinlichkeit die Eiskönigin gucken, mit Puppen spielen und rosa tragen wollen. Also das glaubst du?
Ja.
Okay. Da,
wir sind so auf der Pygmalion-Ebene, ne?
Was? Pygmalion war eine das war eine soziale Sache.
Das ist auch eine soziale Sache. Das ist nur nicht zwischen verschiedenen Schichten oder Klassen, die heute ja zwar noch da sind, aber anders da sind, sondern das ist eine Frage zwischen dem sozialen Status oder den sozialen, den kultursozialen vielleicht, psychokultur, kulturell, sozial, dem Reinwachsen, wie wird eine Frau erzogen, wie wird ein Mädchen erzogen, wie wird ein Junge erzogen. Und ich behaupte...
Und das glaubst du? Ja, und das glaubst du, das ist jetzt, also das ist jetzt aktuell. Das betrifft Frauen, die 1980 geboren wurden. Ja. Weil da noch nach Rollenbildern erzogen. Ach, okay, gut.
Nee, das Problem ist, auch heute wird noch nach Rollenbildern erzogen. Und zwar nicht, selbst wir als Eltern haben eigentlich versucht, eben gegen die Rollenbilder zu arbeiten.
Ja.
Und das ist auch völlig in Ordnung, dass ein, oder das ist, gibt's auch in unseren Kreisen, dass Jungs mit Puppen spielen oder Kuscheltieren und dass Mädchen sich für, ja, He-Man ist jetzt nicht das Thema, aber eben für so, ich sag mal so ganz plump Klischee, Jungs-Spielzeug interessieren. Ja. Aber wir haben ein großes Problem, die Kitas sind in Deutschland zwar nicht nur dünn gesät, sondern auch leider häufig noch sehr konservativ. Gerade die, erstens sind die Kitas sehr weiblich besetzt. Also da gibt es einen sehr geringen Männeranteil. Wir hatten zum Glück eine Kita, wo auch ein paar Männer dabei waren, auch ein paar coole. Aber gerade im Krippenbereich, das heißt im Alter zwischen 1 und 3, und das wird ja jetzt seit einigen Jahren sehr befürwortet und propagiert, dass die Eltern wieder brav arbeiten gehen und die Kinder dann schon in der Kita sind, die werden dort viel stärker in die Rollenklischees reinerzogen, als die Eltern das wieder ausgleichen können. Ich glaube, auch sonst in der Welt gibt es ganz viel Klischee-Sachen oder Dinge, die das Klischee immer noch unterstützen. Also die Kitas sind nicht an allem schuld, aber die Kitas haben einen sehr großen Anteil und du kannst als Eltern da gar nicht gegen an. Die Jungs, erstens, ja, sie ziehen sich alle blau und grün an und begeistern sich für Autos. Und die Mädchen für Puppen und Schminksachen oder sowas. Nur zu Karneval wollen alle immer geschminkt sein. Auch die Jungs.
Ja.
Also, ja, ich glaube, da ist ein ganz starker Punkt dabei. Und ich habe diese...
Also Frauen werden nicht geboren, Frauen werden gemacht.
Ganz so radikal würde ich es nicht sagen, denn wir haben einfach physiognomische Unterschiede, aber dieses Verhalten und diese Probleme, die ich in diesem Podcast wahrgenommen habe, ich habe immer wieder gedacht, also am Anfang dachte ich, wovon redet ihr eigentlich? Das ist überhaupt nicht meine Welt. Und ich war, als ich jung war, war ich ja auch nicht irgendwie der selbstbewusste Typ. Ich würde sagen, ich habe heute ein gewisses Selbstbewusstsein. Ich lasse mich auch immer noch einschüchtern. Es gibt diverse Menschen, die erheblich selbstbewusster sind als ich. Aber früher war ich noch sehr viel dogmäuserischer oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also es ist nicht nur eine Frage des Selbstbewusstseins, sondern auch der Selbstwahrnehmung. Und ich kann mich noch als Kind erinnern, ich war begeistert, dass ich so groß war. Ich fand mich cool. Ich bin super groß. Ich war der Größte in der Klasse. Als dann ein Mädchen in die Klasse kam, die größer war, war ich echt erstmal geknickt. Hat aber nicht angehalten. Also das hat mich nicht mein Leben lang beschäftigt. Oder ich war immer davon überzeugt, dass ich das hellblondeste Kind von allen bin. Auch da habe ich irgendwann ein anderes Kind getroffen, das noch blonder war. Heute bin ich so mehr so aschbraun, wenn nicht schon grau. All diese Dinge haben mich, an die kann ich mich erinnern. Und ich habe mich immer für toll gehalten.
Ja.
Also nicht für souverän oder eben selbstbewusst, aber ich fand mich immer gut. Nicht, dass ich das immer so gut verkaufen konnte, aber so die Eigenwahrnehmung. Und ich glaube, dass Frauen sehr oder Mädchen sehr früh das Gegenteil von sich vermittelt bekommen. Ich weiß nicht, wo und wie das genau passiert, aber irgendwie passiert das. Denn du hast völlig recht, diese Selbstzweifel, die Selbstkritik, das ständige sich in Frage stellen, ist ein sehr weibliches Konzept. Und es kann sein, dass es irgendwas gibt, was auch physiognomisch oder irgendwie in der Biologie drin steckt. Aber ich behaupte, der Hauptteil dieses Phänomens ist in der Erziehung, in der Kultur, in dem Rollenbild, was Mädchen vermittelt wird. Und das fand ich sehr, war nicht verstörend, wäre jetzt zu viel gesagt, aber das hat mich schon beunruhigt.
Wieso beunruhigt?
Ja, weil ich hörte diese Probleme und dachte, ganz viele Menschen in meiner Umgebung, nicht alle Frauen bestimmt, aber ganz viele tragen dieses Thema mit sich rum und das belastet die. Und ich sehe das überhaupt nicht. Also das ist so ein Teil meiner Welt und ich, also nicht meiner persönlichen Welt, aber ja meiner Umwelt. Und ich sehe das nicht und verstehe das natürlich auch nur schwer. Ich kann das nur schwer nachvollziehen, weil ich überhaupt nicht, da fehlt mir die Empathie. Also ich kann mir das anhören und sagen, ja, ich würde da gerne empathisch sein, aber ich möchte es natürlich nicht nacherleben. Aber das hat mich tatsächlich sehr, ja, zuerst hätte ich gedacht, oh, vor 20 Jahren hätte ich noch darüber gespöttelt, vielleicht auch sogar vor 10 Jahren, was auch ein komischer Umgang damit ist. Aber ich habe schon gemerkt, ich hätte mir das vielleicht vor 10 Jahren auch nicht angehört oder nur nach 5 Minuten gedacht, was wollt ihr? Und den nächsten Podcast angewählt. Aber ich habe die 1,5 Stunden tatsächlich durchgehört. Es war für mich teilweise schwer erträglich, aber nicht, weil sie so nervig waren, sondern weil diese Probleme so präsent waren, weil die das auch von anderen irgendwie gespielt bekommen haben. Wir haben nie gesagt, ob Mann oder Frau, aber ich hatte schon den Eindruck, das wurde denn auch primär von anderen Frauen gespiegelt. Die haben irgendwie vor in ihrer Community da so rumgefragt. Und dass viele Menschen, viele Frauen diese Probleme haben, das hat mich, ja, beunruhigt trifft es schon ganz gut. Also erzeugt jetzt keine dauerhafte Unruhe in mir, aber gibt mir zu denken. Ja, sonst würde ich ja nicht darüber sprechen.
Also ich habe das vorhin so ein bisschen lapidar gesagt, aber das war das Erste, was ich von Frauen gelernt habe. Und da war ich 17, 16. Dass Frauen unsicher sind, dass Frauen an sich zweifeln, dass Frauen ständig Bestätigung brauchen von anderen. Im Idealfall sind sie im ständigen Konkurrenzkampf, also sie müssen so gut aussehen wie die andere Frau mindestens, ne? Oder sie verweigert sich dem total und dann kommt man überhaupt nicht mehr an sie ran. Also dann scheiden sie aber aus der Gesellschaft aus. Finde ich, da trifft man sehr früh drauf, wenn man mit Frauen zu tun hat. Frauen, dass Frauen anders kommunizieren, dass sie zusammenglucken, dass sie ganz böse ablästern, dass sie sich dann aber trotzdem, auch wenn sie ihre größte Feindin treffen, sich unterhalten wie Freundin, ne? Und da, wenn sie wieder auseinandergehen, dann fangen sie wieder an, dass sie viel reden müssen, dass sie alles Mögliche besprechen müssen. Und zwar nicht lösungsorientiert, sondern einfach, um es zu besprechen, um es zu verdauen. Mhm. Das, was du eben Spiegeln nanntest, was ich nicht so genau weiß, wie es ist, aber deshalb haben sie ihre beste Freundin und mit der reden sie einfach die ganze Zeit. Der erzählen sie all ihre Sorgen und brauchen dann aber auch keine Lösungsvorschläge. Mhm. Und das Erste, was ein Mann lernen muss, ist eben, dass Frauen dann auch keine Lösungsvorschläge benötigen.
Ja, sonst kommst du ganz schnell in so ein Mansplaining.
Mansplaining ist, soweit ich das verstehe, ungefragt erklären.
Ja, aber wenn eine Frau dir etwas erzählt und will nur einfach erzählen, vielleicht sogar ein Problem, aber sie möchte keine Lösung und der Mann kommt mit einer Lösung oder mit einer Erklärung, dann ist zumindest verwandt. Du hast recht, es ist nicht direkt das Mansplaining, aber es geht in die Richtung. Na, ich habe da mal eine Lösung für dich. So, wollte sie gar nicht haben.
Stimmt. Also es ist wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Es gibt Unterschiede. Du sagst, sie sind anerzogen. Ich sage, sie sind angeboren. Aber da müssen wir auch nicht drüber streiten. Es gibt jedenfalls diese Unterschiede und es ist gut, wenn man darauf reagieren kann. Also wenn ein Mann dann anfängt zu erklären, ja, dann mach doch das und das. Ne? Das will sie aber gar nicht hören. Sie will darüber sprechen. Sie kommt schon selber auf eine Lösung. Sie ist ja lebensfähig. Das schafft sie schon selber. Sie möchte es bloß vermitteln. Man darf dann aber nicht sagen, ja, das ist dann gut so. Oder wenn eine Frau das macht, dann ist das gut. Das ist nämlich etwas zu weit gedacht. Ich persönlich halte das nämlich auch für eine valide Einstellung. Wenn mir jemand eine halbe Stunde ein Ohr abkaut, einfach nur um zu reden, dann habe ich auch das Recht zu sagen, jetzt wird aber meine Zeit verschwendet. Du willst ja einfach nur reden. Also entweder du legst mir ein Problem vor, dann löse ich das. Oder aber ich setze mich da drüben hin und lese ein Buch.
Es kommt natürlich auf die Person drauf an. Also wenn das meine Frau ist, der höre ich gerne zu. Die erzählt mir, was weiß ich, Geschichten oder Probleme oder so von ihrem Tag oder welche Situation auch immer. Und die will ich gerne hören, weil ich ja einen Teil haben will an ihrem Leben. Aber du hast völlig recht. Wenn jemand bei der Arbeit reinkommt, eine Kollegin, und die möchte einfach mal was erzählen, dann denke ich so nach 10 Minuten so, oder vielleicht auch nach 5 schon so, wollen wir mal gucken, worauf wir jetzt hinarbeiten, oder was ist das Thema?
Richtig. Ja. Und da darf man sich nicht schämen. Denn wenn du anfängst, dich da zu schämen und sagst, ich stecke jetzt mal zurück, weil sie ist so, sie muss das machen, oder der andere Mensch ist so, der muss das machen, da muss man sich auch ein bisschen, und jetzt kommt das Stichwort, selber lieben. Du musst dir von niemandem die Zeit stehlen lassen, weil das in seinem, du sagst, weil ihm das anerzogen wurde, ich sage, weil es ihm angeboren ist, einfach mal so ins Ewigkeiten loszusabbeln. Mhm. Es gibt Leute, denen hört man gerne zu, ne? Aber es gibt auch Leute, da ist das einfach öde oder man hat was anderes zu tun.
Genau, ich würde es gar nicht so sehr an den Leuten festmachen, natürlich gibt es solche und solche. Aber es gibt einfach Situationen, wo es passt und wo es nicht passt. Und das ist ja auch eine Frage der Empathie der Person, die dir gegenüber ist, egal ob Mann oder Frau. Es gibt nämlich auch Männer, die mir das Ohr abquasseln wollen. Und dann sage ich irgendwann, du, ich habe jetzt total was Dringendes zu tun. Aber tatsächlich, erstens habe ich einen Teil der Sachen, die du jetzt darstellst, habe ich natürlich auch im Laufe meines Lebens mitgekriegt. Aber diese Darstellung in diesem Podcast war jetzt sehr, sehr intensiv natürlich, weil das Thema war. Und ich glaube, bin ich selten solchen Frauen begegnet. Ich habe das bisher nicht so wahrgenommen, also so intensiv, dass das wirklich auch so was Fundamentales, so an den Grundfesten Erschütterndes ist. Also in meiner Umgebung ist mir das selten untergekommen. Und deswegen war das für mich tatsächlich verstörend. Nicht verstörend, beunruhigend.
Das ein Augenöffner war für mich in dieser Hinsicht. Vielleicht bin ich da einfach anders rangegangen an die Sache. Ne? Ich will nun nicht sagen, oh Gott, du bist ja überhaupt nicht empathisch, ich bin viel empathischer. Das sage ich nicht.
Kann schon sein.
Ein Augenöffner, es kann sein, aber das ist auch nicht das ist keine Form der Argumentation. Ich sag mal, ein Augenöffner war für mich, Marion Zimmer Bradley zu lesen damals. Ne? Ich kam aus der Fantasy.
Ja, weißt du was? Weißt du, was ich gerade lese?
Eine Menge, ich weiß nicht. Was liest du denn gerade?
Ich lese gerade Marion Zimmer Bradley, Die Nebel von Avalon. Weil das habe ich mir damals in den 80ern überlegt, so, das kann ich ja später nochmal lesen, ist so jetzt so ein dicker Klopper und ich will ja erstmal Tolkien da zu Ende lesen. Aber irgendwann später gucke ich da nochmal rein.
Und die Nebel von Avalon,
das 40 ist Jahre das, später.
Das ist genau das Beispiel. Da kommt das, glaube ich, sogar sehr häufig vor. Bei den Nebel von Avalon, wenn die Frauen andere Frauen kennenlernen, also wenn Morgraine das erste Mal Igraine sieht, dann lies mal aufmerksam, wie Morgraine, die Ich-Erzählerin, Igraine beschreibt.
Moment, ist die Ich-Erzählerin noch Igraine selbst. Ich bin noch bei Seite 150 oder sowas.
Dann vielleicht bleibt sie die Ich-Erzählerin. Jedenfalls achte darauf, wie eine Frau die andere beschreibt, wenn sie das erste Mal trifft. Dann beschreibt sie nämlich, wie sie aussieht. Dann beschreibt sie, wie die andere Frau aussieht. Ihr weites, fallendes, rotes Haar. Ihr volles Haar. Ihre ebenmäßigen Gesichtszüge. Und dann auch immer sofort, was sie anhat. Ihr lindgrünes Kleid umspielt ihren Körper perfekt. Das sind so diese typischen Beschreibungen, wenn eine Frau die andere Frau sieht, wie sie aussieht und was sie anhat.
Oh, ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen.
Und das wirst du bei Tolkien nie finden. Wenn da ein Mann den anderen trifft, dann wird da bestimmt nicht beschrieben, wie Aragorns Umhang seinen Körper umspielt.
Ne? Die haben ja immer Lumpen an.
Also, da wird überhaupt nicht beschrieben, was der anhat. Ja, also
doch, natürlich, doch.
Äußerst rudimentär wird da beschrieben, was er anhat. Mal hat er ein Kettenhemd oder so.
Ne? Auf jeden Fall wird, und es wird nicht so ästhetisierend davon gesprochen. Also es wird schon
beschrieben. Das wird überhaupt, sieht er gut aus oder nicht? Also Aragorn hat dickes, lockiges Haar. Ich glaube, das wurde beschrieben. Ne? Aber
ja,
ob das jetzt
macht gut aussehen eine tolle Erscheinung, ist. Ja. Aber genau, ist er gut aussehen? Ja, ist eine tolle Erscheinung. Ja, wird wohl gut aussehen.
Und die Morgaine, die ganze Zeit, oh, ich bin ja so klein und ich habe ja diese braune Haut und die anderen haben alle so tolle, helle Haut. Die anderen Frauen wohlgemerkt, ne? Mhm. Und ich habe diese braunen Augen und die anderen Frauen haben so tolle, grüne Augen und so helle, blaue Augen. Ne, Igraine hat, glaube ich, grüne Augen und die Arthos nachher heiratet, Gwynnefar heißt sie da, die hat dann so blaue Augen und so tolle blonde Haare. Und Morgaine, ja, ich habe so strubbelige Haare und die liegen nie so, wie ich will. Und immer, wenn Gwynnefer auftaucht, dann hat sie so tolle Haare und ihr Kleid sieht so super aus. Das ist die ganze Zeit. Also immer, das ist dieses ständige Konkurrenzdenken. Da merkt man schon, also wenn man das als Junge liest und wenn man da ein bisschen drauf achtet, merkt man, oh, Frauen nehmen das so anders wahr.
Ich glaube, ich bin froh, dass ich das nicht so gelesen habe bis damals. Ich merke die ganze Zeit, du nestelst an deinem Glas. Das hat ja wohl was
zu tun. Das bedeuten. Ist richtig.
Ja, ja, entgeht mir nichts.
Boah, habe ich ein gutes Mikro.
Habe ich schon immer gesagt.
Wollen wir mal zur Essenz der Dinge kommen.
Ja, ja, ja. Weg von diesen Podcasts und den Frauen. Kennst du, aber ne, ich bleib bei den Frauen. Kennst du Frau Gruber? Ja, mach mal.
Frau Gruber, nee.
Frau Gruber heißt mit zweiten Nachnamen Brewing. Und wenn ich das richtig im Blick habe, kommen die irgendwie aus Bayern. Ich hatte immer so den Eindruck. Ich habe aber eine Dose.
Ja.
In einem Podcast, den ich heute hörte, über Bier, haben sie der Dose, die Dose gehuldigt und gesagt, das ist das Beste, was Bier passieren kann. Was dem Inhalt vielleicht, ja, da ist immer was dran. Ich bin ja immer so ein bisschen kritisch, aber mag Dosen ja mittlerweile auch durchaus. Eine schwarze Dose mit einem silbernen Etikett. Ich glaube, das ist besonders umweltfeindlich. Und es heißt Dream Thieves 3. Ich habe Teil 1 und 2 nicht gesehen oder getrunken. Es ist ein IIPA.
Also Doppel I.
Imperial. Also es steht hier nicht IIPA, sondern Imperial India Pale Ale. Und Imperial, haben wir ja schon immer gesagt, ist einfach alles nochmal doppelt so viel.
Ja, genau. Eine Nummer härter als normal.
Genau. Und tatsächlich ist mir Frau Gruber immer schon mal aufgefallen und ich dachte, was für ein lustiger Name. Ich habe auch gar nicht recherchiert, warum die sich so genannt haben, ob die Mutter nun so heißt oder wie auch immer. Aber Gruber klingt schon ein bisschen bayerisch, wobei normalerweise würde ich in Bayern immer erwarten, heißen sie Übergruber oder Hintergruber oder sowas. Aber egal. Frau Gruber klingt super, will ich trinken. Das ist mein heutiger, das ist auch außerdem mein letztes Craftbier aus dem Kühlschrank. Sonst habe ich nur noch Standards.
Standard ist nichts Verkehrtes. Ich komme hier heute zum Beispiel schon mit etwas an, was noch in die Craft-Richtung reinlugt, aber eigentlich schon Standard ist heutzutage. Hat ein lieber Freund mir zu Weihnachten geschenkt. Meissels and Friends Mark's Chocolate Bock habe ich mir für eine besondere Gelegenheit aufbewahrt.
Wie wunderbar, ja.
Warum sage ich bei diesem eindeutigen Craft-Bier, das ist mittlerweile ja eigentlich schon aus der Craft-Szene raus, weil Meissels & Friends, habe ich auch erst vor kurzem erfahren, die machen ihre Signature-Biere, also dieses Chocolate Bock und dann haben sie noch ein Ale und noch ein Weizen. Das machen die auch schon seit über 10 Jahren, diese 3 Biere.
Und ich habe die letztens erst entdeckt. Die sind doch in der 075-Flasche oder sowas, ne?
Das ist die große Flasche. Ja, ich habe die auch vor kurzem erst entdeckt. Also ich habe schon mal eins kennengelernt, bevor du mir die zu Weihnachten übereignet hattest. Mhm. Und deshalb hatte ich
auch genau das richtige. Ich glaube, es war sogar
geschenkt. Also nochmals vielen Dank.
Sehr gerne.
Aber inzwischen habe ich erfahren, die gibt es schon sehr lange. Da haben die 3 Braumeister sich vor 10 Jahren zusammengesetzt und jeder hat sich eins ausgedacht. Und
das deswegen haben die den Beinamen. Die haben doch die Vornamen als Beinamen.
Die sind personalisiert, richtig. Mhm. Das sind die 3 Vornamen als Beinamen, das stimmt.
Ja, wie wunderbar. Tja. Das hätten wir uns natürlich absprechen können, dann hätte ich heute, ich habe ganz vergessen, eine große Flasche habe ich ja selber noch im Kühlschrank. Und ich habe tatsächlich immer noch ein Gose von Farnö. Aber im Moment ist mir das noch ein bisschen kühl für die Gose.
Verstehe, das trinkt man lieber, wenn der Frühling sich richtig zeigt.
Ja, wahrscheinlich, sobald die Leute das hier hören, ist der Sommer schon wieder rum.
Und die sagen, oh, verpasst.
Ja, und dann war ich aber auch schon auf Farnö, weil mir mein guter Freund Oliver Biere von Farnö mitgebracht hat. Die fahren da mit der Familie schon seit Jahren hin, sind große Fans. Und er meinte, ja, Mensch, Brauerei Farnö, nimm doch mal das. Und das war wirklich, wirklich tolles Bier. Also, und dann habe ich gesagt, Farnö ist eine Insel, hat so einen großen Strand wie St. Peter-Ording und haben eine super Brauerei. Was will ich mehr?
Die machen auch einen sehr guten Rum da auf Farnö.
Ach, das auch noch?
Ja, mit eigenem, also gesüßt mit Farnö Honig. Das ist ein sehr leckerer
Rum. Ich bin gespannt. Ich bin ja bei Rum immer noch nicht so angekommen. Da brauche ich noch mal ein Tasting.
Oh, das können wir mal organisieren.
Ich habe da einen Gutschein.
Ach so, das sogar.
Ja, ich habe in der Corona-Zeit mir damals doch einen Gutschein geholt und dachte, Rum, das brauchen wir noch. Gut, ja, wollen wir mal unsere Flaschen auf, oder Dose und Flasche aufmachen?
Ja, wir köpfen mal.
Oh, ist das ein Duft. Blumig, fruchtig, ja.
Also IPA ist bei dir auch drin, steht nicht nur drauf.
Beruhigend, ne? Na, könnte ja auch harzig sein. Gibt ja auch manchmal IPAs mit harzigen oder so ganz anders würzigen, aber die meisten sind schon eher fruchtig. Da kommt man wahrscheinlich heute nicht drum herum.
Also mein sprudelt mir schon entgegen, ich muss schnell einschenken. Das ist ja irritierend.
Oh, ich habe gar kein Anstoßglas.
Ja, noch kannst du dir was improvisieren. Ich muss erstmal
ein
bisschen über die Farbe sprechen. Ja. Also auf der Flasche steht schon drauf, unsere Auffassung von irischem Stout oder unsere Interpretation eines irischen Stouts. Ja, das kommt auch ziemlich exakt hin von der Farbe. Hat es nicht ganz so, also es ist eher rötlich als schwarz, aber das ist ja auch in Ordnung. Es gibt ja Sonne und Sonne-Stouts. Die Krone ist einigermaßen dick und auch einigermaßen stabil, für ein Flaschenbier absolut in Ordnung und vertretbar.
In Ordnung und vertretbar, jetzt, das darf in den Verkehr gebracht werden.
Also bei Flaschenbieren, da muss man das mit der Schaumkrone, wenn es nicht gerade ein Pilz ist, muss man das mit der Schaumkrone auch nicht ganz so ernst nehmen. Also die darf sich schon mal verflüchtigen, solange so ein bisschen Schaum noch da oben drauf bleibt, eine Weile ist das schon in Ordnung. Und der Geruch ist tatsächlich schokoladig. Also diese Schokoladennote, das ist ja eine ganz besondere Schokoladennote oder jegliche Süßnote kriegt man ja nicht mit Hopfen hin.
Auf gar keinen Fall.
Dazu braucht man ja Malz. So. Und das ist halt ein Bier. Zum Glück ist Malz auch erlaubt. Und das ist ein Bier, bei dem man, soweit ich das weiß, mit mehreren Malzen gearbeitet hat. Und noch mit einem extra Röstmalz obendrauf.
Okay, das heißt, es wird ein bisschen Röstaromen haben.
Es hat deutliche Röstaromen und es ist vom Geruch her, es ist auf jeden Fall also dunkel, getragen, massiv und schokoladig. Das kommt alles hin. Also das Gegenteil von erfrischend, was du hingegen im Glas hast, schätze ich
ja,
mal,
oder? Ja, ich habe hier tatsächlich auch schon echt ein frühlings- oder sommerliches Bier. Farbe würde ich sagen, Grapefruit. Es ist sehr trübe. So geht so,
ja.
Erinnert ein bisschen an ein Hefeweizen, hatte auch so im Anfang so einen Schaum, der hat sich mittlerweile verflüchtigt, aber das finde ich ja völlig in Ordnung, die Perlage scheint mir auch ein bisschen feinperliger, aber das Ungefilterte, das ganz Trübe, das gefällt mir sehr gut und es duftet, wie gesagt, so Mango und Zitrus, also schon sehr klassisch. Ja, da könnte vielleicht noch ein bisschen Banane drin sein, das ist dann die Anlehnung an Hefeweizen. Ja, also ich bin sehr gespannt. Es macht wirklich einen tollen Eindruck.
Verstehe, ja.
Und das Etikett hatte ich ja noch gar nicht ausgeführt. Sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Kinoplakat. Bisschen abstrakt, also keine konkreten Sachen drauf, aber so, ja, Dream Thieves 3, das muss ja irgendwie, Teil 1 und 2 will ich auch noch mal kennenlernen. Sind wahrscheinlich schon ausgetrunken.
Ja, beim dritten Teil hat sich die Serie meistens sowieso irgendwie überholt, oder?
Na, ganz und gar nicht. Eine gute Serie, also, okay, wir sind gerade bei Filmen dann eher.
Ja.
Ach, nee, gute Trilogien brauchen drei Teile, ne?
Ja, wenn sie als Trilogien angelegt sind, von Anfang an ja.
War Star Wars von Anfang an als Trilogie angelegt?
Es wird immer hartnäckig behauptet.
Ich glaube nein.
Ich glaube auch nicht, ne? Aber das erste Mal, als ich das gehört habe, als man mir sogar sagte, ja, es sollten eigentlich 9 Teile werden. Also, und die drei, die wir gesehen haben, das waren die in der Mitte. Da habe ich gedacht, wie sollte das denn? Was ist denn das für eine Geschichte? Wie soll das denn jemals klappen?
Das wurde tatsächlich mit dem zweiten Teil, der hieß meines Wissens, Aber ich habe damals natürlich nicht von Anfang an drauf geachtet. Aber das erste Mal ist es mir aufgefallen, da stand dann Episode 5.
Aha.
Und da dachte ich so, da habe ich wohl 3 verpasst. Und zwar zwischen Episode 1, den ich ja offenbar gesehen habe, das war aber ja dann später Episode 4. Und hat ja auch überhaupt keinen Anschluss. Todesstern vernichtet, so alles Kuddelmuddel. Nächster Teil beginnt auf irgendeinem Eiswüstenplaneten. So, wie kommen die denn da jetzt?
Ja, hin? Richtig.
Wurde ja überhaupt nicht erklärt. Ja. War aber trotzdem cool. Ich habe ja immerhin mit meinem Kind letztens Star Wars gesehen. Mit 8 fand ich, wird das langsam mal Zeit. Und das funktioniert sehr gut.
Das ist eine gute Zeit dafür, das stimmt.
Aber kommen wir mal zum Wesentlichen zurück. Wollen wir mal anstoßen?
Lass uns mal anstoßen.
Das ist an der Zeit. Okay, auf das, also, was es wert ist.
Auf das, was es wert ist. Ist daraus kaputt gegangen bei dir?
Ich habe nur einen Eierbecher zum Anstoßen, habe ich doch gesagt. Mann.
Sehr schön, der Gedanke zählt. Oh.
Du weißt auch nicht, warum der hier auf dem Schreibtisch steht, aber ist egal. Hm. Ja, wunderbar bitter und fruchtig. Boah, das ist echt ein sehr sommerliches Bier. Ich hätte natürlich auch die Gose nehmen können, aber das ist noch sommerlicher. Hm, ja.
Da habe ich hier aber die Niete gezogen, denn ich habe so ein typisch winterliches Bier. Mist, ja. Ein Vormärz-Bockbier.
Ja, du bist ja immer antisaisonal.
Also hier bin ich total antisaisonal. Es ist, ich habe hier den ersten Schluck genommen und ich habe gleich aus Unglauben nochmal den zweiten Schluck genommen.
Haut es dich um?
Ja, das ist fantastisch. Es ist, ich habe den ersten Schluck genommen und dachte, das ist ja, stimmt da was nicht mit? Diese Leichtigkeit, dieses tänzerische, dieses ja, das ist das leichteste, luftigste Stout, das ich jemals getrunken habe. Das ist so fein ziseliert und flüchtig und auf der Zunge und im Gaumen tanzend. Also das ist nicht das, was es von der Flasche und vom Konzept her verspricht. Da kann man jetzt enttäuscht sein. Ich bin aber beglückt. Denn tatsächlich habe ich die hier Flasche am längsten stehen lassen, weil ich schon auch dank dir meine Erfahrung mit Schokoladenbieren gemacht habe. Mhm. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend. In diesem Fall ist dieses Schokoladige, ja, es ist da. Es ist auch das, was das Bier definiert. Aber es hat keinerlei Schwere. Es ist nicht irgendwie so der starke Portwein oder die zartbitter dunkle Herrenschokolade. Das ist eine ganz leichte, verspielte Schokoladennote, die sich im ganzen Mund ausbreitet, die dann auch nicht nachbittert oder nachsäuert, was meistens mit diesen malzigen die Sachen, die ins Süße gehen, gerade die bei den Belgiern zum Beispiel, das wird dann ganz schnell sauer so im Nachgang, ne? Und das
nennen die fruchtig. Das kenne ich sonst vom Kaffee. Ja, das ist das in die Richtung? Das ist ja Frucht und Säure hängen ja oft miteinander zusammen und wenn Kaffee säuerlich schmeckt, habe ich früher immer säuerlich genannt, das heißt fruchtig und das hat natürlich auch was Fruchtiges. Ich finde, das passt nur immer nicht. Ich mag es nicht so gerne. Beim Bier durchaus, aber beim Stout tatsächlich ungewöhnlich.
Ich hätte was völlig anderes erwartet und ich bin wirklich beglückt. Also das ist ein ganz tolles Produkt. Also Meissels Marc Enchanté Chocolate Bock. Also das würde ich bin, also mit Stout, da stelle ich mich manchmal an. Du wirst es wissen, ich habe da so Prägungen. Anerzogen, nicht angeboren. Irgendwo also ich habe da so Prägungen.
Ja,
richtig, genau. Da hat man einfach so seine Erfahrung gemacht. Also das hier lasse ich stehen und gelten. Da hat jemand, also wirklich, kein Wunder, da hat jemand sehr gut konzipiert. Und es ist jetzt auch im Nachgang immer noch angenehm. Tja. Ja, aber ich habe es auch leichter. Ich habe hier ein Bier, was über den Geschmack kommt. Du hast ein Bier, das erfrischen möchte. Hält das denn an bei dir?
Oh, das kommt trotzdem über den Geschmack. Und zwar sieht es nicht nur aus wie Grapefruit oder Pomelo oder sonst was in die Richtung, so ein ganz helles Gelb. Sondern es hat neben immer noch im Hintergrund sind tatsächlich auch im Geschmack Mango und Banane durchaus vorhanden, vielleicht auch Pfirsich ein bisschen sowas in die Richtung. Also schon diverse Früchte, hatte schon dieses sehr klare Grapefruitartige, sehr säuerlich, unterstützt durch eine ganz deutliche Bitternote. Also diese Mischung aus Bitternote und Fruchtigkeit, also Tropenfruchtigkeit, ist wirklich hier sehr extrem sommerlich erfrischend. Also es hält das, wie, was es verspricht. Den Namen Dream Thieves kann ich jetzt nicht richtig zuordnen, aber ist ja auch schon Teil 3. Da entfernt sich das Produkt ja meistens vom Titel. Ja, aber wirklich ein Genuss. Kann man nicht so wegsüffeln, ist wirklich wieder so ein Genussbier. Aber das gilt für Stout wahrscheinlich auch so, ne?
Das gilt für dieses, also für dieses Stout zumindest auch so. Es ist auch eins der wenigen Stouts, von denen ich nicht sagen würde, dass es ein sogenanntes Session-Bier ist, wie die Profis sagen. Oder aber ein Bier, was man den ganzen Abend, also wovon man 6, 7 am Abend wegtrinkt. Das wäre schon allein aufgrund, ach so.
Moment, ein Session-Bier ist doch, wenn sich Brauereien zusammentun und in einer Session irgendwie eine Maische ansetzen und sagen, wir machen hier ein cooles Fass. Oder was meinst du mit Session-Bier?
Ja, stimmt, so kenne ich den Begriff auch, ja. Mhm. Aber ansonsten kenne ich den Begriff im Sinne von ein Bier, bei dem man bleibt, ein Session-Bier.
Ah, okay.
Oder ein Bier, da, wonach man dann wechselt.
Mhm.
Ist vielleicht so ein typischer Teekesselchen-Begriff. Ich habe hier gerade auf die Volumenprozent geguckt und das hat nur 7,5. Das schmeckt nach mehr. Oh, also okay. Es schmeckt nach mehr. Aber das ist ja schon mal, ja, also sehr gut komponiert. Es hat mich jetzt auch noch von den Umdrehungen her reingelegt. Das passiert mir nicht häufig. Normalerweise schätze ich eher tiefer als höher.
Es schmeckt stärker als es ist, okay.
Ja, es schmeckt stärker als es ist. Es ist also eine ganz luftige Sache. Wie viel, bei was liegt denn dein starkes IPA? Das muss dann ja auch gewaltig Power haben.
Genau, ich habe schon Schlimmere erlebt, aber das hat schon ordentliche 8,5. Das ist schon mal ein ganz ordentliches Bier, ja. Aber fällt überhaupt nicht auf, weil das unter der Frucht und der Bitternote untergeht. Die Perlage übrigens, wie ich schon eben gesehen hatte, ist wirklich sehr fein. Das ist ganz, also es ist immer noch Perlage zu spüren, aber die ist ganz, ganz zurückhaltend. Finde ich ja super. Ist genau mein Bier.
Das darf bei einem IPA ja auch gerne sein, ne? Dass die Perlage sehr zurücktritt.
Ja, ja. Wahrscheinlich liebe ich das.
Ich habe IPA hier auch so. Ja, das kann wohl sein, ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Die Perlage hier ist sehr interessant. Also es ist definitiv eine Stout-Perlage, also sehr feinperlig. Mhm. Sie ist aber sehr massiv. Also sie tritt sehr massiv auf. Das ist, also sie ist so massiv, würde ich sagen, dass sie fast nicht da ist. Das Was? Ist jetzt schwer zu erklären. Das also ich nehme einen Schluck und ich habe im ganzen Mund Perlage, winzig kleine Perlage, an der Zunge, am Gaumen, unter der Zunge, überall kribbelt das. So als ob die Perlage Teil des Geschmacks wäre, wie zum Beispiel bei einem Grapefruitsaft, wo ja, man nicht weiß.
Ja, das ist hier genauso.
Grapefruitsaft. Ja, siehst du, ja. Genau. Es ist natürlich
das bei, kann ich dann jetzt doch sehr mal gut interessant.
Gut, da habe ich mich vermitteln können. Ich habe ein bisschen gebraucht. Bei IPA ist natürlich immer interessant, gerade wenn es so ein intensiver Geschmack ist, was für Hopfen denn da jetzt reingeworfen wurden.
Ja,
jetzt haben lass Sie mich nicht
draufgeschrieben?
Oh, jetzt hätte ich gerade 10 Euro auf Hüllmellen gesetzt.
Das glaube ich hier auch. Denn Hüllmellen taucht zwar immer als Melonenhopfen auf, aber den hatte ich schon mehrfach als Pomelo-artiger Hopfen wahrgenommen. Dann könnte ich mir hier noch einen Citra vorstellen oder sowas in die Richtung. Und dann wird das schon eine runde Sache. Also sicherlich noch abgerundet durch ein, zwei andere Hopfensorten. Aber vorherrschend dürften tatsächlich Hüllmellen und ja, Citra zum Beispiel sein.
Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Bis zum nächsten Mal.